Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich suche mir gerade einen aus deiner Freundesliste, der deine Titten sehen darf.
Das nervt, wenn du sagst, dass ich so versaute Sachen machen muss.
Wenn du lieb bist, bin ich es auch.
Otto Guttenberg, warum setzen Sie sich ganz persönlich diesem doch durchaus belastenden Thema aus?
Ein Punkt ist sicher, dass das Wissen darum, dass ein kinderpornografisches Bild ja nicht nur ein Foto ist, sondern es ist die Darstellung eines real stattgefundenen Missbrauchs. Wenn Sie jetzt sich überlegen, es gibt eine Datenbank in den US, die man beobachtet hat, da hatte man 1998 100.000 Bilder auf dem Server. 10 Jahre später, also 2008, waren es 15 Millionen Bilder kinderpornografischen Inhalts.
Danke.
Ausschnitt aus der sehr hastig ins Programm genommenen Sendung Tatort Internet bei RTL 2, die heftigste Debatten ausgelöst hat, nicht nur, weil dort Lockvogel von RTL 2 mit versteckter Kamera Straftaten simulieren. Die Meinung der medienpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Tabea Rüssner, soll hier stellvertretend für die Kritik stehen. Es wird keinem Kind geholfen, wenn versucht wird, die Quote mit Kinderleid zu steigern. Die Sendung Tatort Internet schafft offenbar einen neuzeitlichen Pranger, um potenzielle Kinderschänder bloßzustellen. Die Verfolgung von Straftätern ist aber in einer modernen Gesellschaft Aufgabe der Strafbehörden. Es kann die Hoffnung geweckt werden, Kindesmissbrauch könnte eingedämmt werden, wenn Freifrau zu Guttenberg Tätern in einer Fernsehsendung auf die Spur kommt. Internet, Medien und Sexualität Thema auch in diesem Medienmagazin vom 9. Oktober 2010. Außerdem Manipulation im Web bei Stuttgart 21 und Eklat beim Medienpreis in Leipzig. Und das alles natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Stuttgart 21. Ein Bahnhof erschüttert das Ländle.
Unweit des Hauptbahnhofes blasen Menschenmassen wieder zum Schwabenstreich. Mehr als 50.000
Streit um Baustopp, Schlichtung
im Streit über das milliardenschwere Bahnprojekt Stuttgart 21 hat der vorgestern eingeschaltete Schlichter Geißler für Verwirrung gesorgt.
Stuttgart 21 hat längst überregionale Beachtung gefunden, weil sich möglicherweise auch Defizite auftun, die bundesweit überall so ähnlichen unterschiedlichen Facetten spürbar werden. Ich meine insbesondere die Arroganz der Macht, vom persönlichen Vorgesetzten bis hin zu Volksvertretern. Insofern geht es natürlich bei Stuttgart 21 nicht nur um Bahngleise, Architektur, Bäume oder um andere Auffassungen, wie viel Veränderung ein Ort verträgt. Es geht um die Kultur des Streites. Vor 21 Jahren ein dickes Thema in der DDR, offenbar im scheinbar zufriedenen Stuttgart neu entflammt. Interessanterweise mit der Netzkultur zusammen organisiert sich dieser Streit heute anders und ist die Gegenwehr auch davon beeindruckt. Die Bewegung von unten, gern auch bildreich Graswurzelbewegung genannt, hat inzwischen dem Anschein nach eine Graswurzel-Gegenbewegung. Also Befürworter von Stuttgart 21 ahmen mit Hilfe von PR und Werbeagenturen das private Engagement per Facebook und Twitter nach. Das Ganze ist zwar künstlich, dann Kunstrasen halt oder im Englischen genannt Astroturfing, nach dem amerikanischen Markennamen für Kunstrasen Astroturf. Aber dieser Kunstrasen ist von der echten Graswurzel nur schwer zu unterscheiden. Das Medienblog Metronaut mit John F. Nebel hat das ziemlich schnell thematisiert. Ich fragte ihn vor der Sendung per Internettelefonie, wie er darauf aufmerksam wurde.
Im Zusammenhang mit Stuttgart 21 bin ich auf Astroturfing aufmerksam geworden, nachdem dort relativ viele Twitter-Accounts aufgetaucht sind, die massiv und auf eine ganz besonders aggressive Art und Weise Stimmung gemacht haben gegen die Gegner von Stuttgart 21. Und dann habe ich mal weitergeschaut und habe mir mal alle Seiten angeschaut, die von Befürwortern von Stuttgart 21 sind. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass die Seite dieser Laufen für Stuttgart, dass die von einer Werbeagentur gemacht wurde, also eine Werbe- und Eventagentur, die besonders auf das Zusammenführen von Menschen spezialisiert ist, laut eigenem Text. Hab dann gemerkt, dass diese Agentur auch andere Seiten noch gemacht hat. Dann bin ich auf Seiten gestoßen, die alle kein Impressum hatten. Also die waren dann einfach bei Freehostern, bei WordPress.com zum Beispiel angelegt. Und da wurde eben verschleiert, welche Herkunft dahinter ist. Dann habe ich mir, wie gesagt, die Twitter-Accounts angeschaut. So ab dem 24.8. geht es so los und am so Anfang September werden es immer mehr, also gerade bei den Twitter-Accounts. Und habe mir dann auch die Facebook-Gruppen angeschaut. Da ist es allerdings sehr schwierig herauszufinden, wer das initiiert hat, weil bei den Facebook-Seiten, also Fanseiten, wie die heißen, kann man nicht sehen, wer ist der Admin.
Weil Sie eine PR-Agentur erwähnten, kann das nicht Zufall sein, dass die, die diesen Auftrag bekommen haben, natürlich von der Deutschen Bahn auch jetzt deswegen den Auftrag bekommen haben, weil sie dahinter stehen und jetzt einfach nur als Bürger, als PR-Agentur dort gleichzeitig auch mit offenem Visier sagen, wir sind dafür, weil es gibt ja offenbar auch Leute, die dafür sind.
Ja, das habe ich nie behauptet, dass es nicht Leute gibt, die auch für Stuttgart 21 sind. Es gibt durchaus Leute. Nur ist der Unterschied, also was das auffällige Phänomen und weswegen es Astroturfing sein könnte oder meiner Meinung nach ist, ist eben, dass hier initial von Event- und PR-Agenturen, es gibt auch andere Seiten, die gemacht wurden von Werbeagenturen in diesem Zusammenhang, dass initial versucht wird, diesen Protest anzuschubsen. Also man kann davon natürlich ausgehen, diese Stuttgart 21 Befürworter, die es durchaus gibt, das sind natürlich Leute, die nicht, sagen wir mal, jetzt Demos organisieren schnell, ne? Und weil es, ich vermute, die eher natürlich in einem eher konservativeren Lager, die Leute, die dafür sind, und für die Leute, die haben einfach auch keine wenig Erfahrung darin, Demos zu machen. Und jetzt ist meiner Meinung nach, wurden diese ganzen Webseiten gemacht und auch diese Demos organisiert. Die wurden ja auch von dem Chef von der Werbeagentur angemeldet und gemacht, um eben dieses Loch, dieses Gap zu überspringen, ne? Dass die Leute keine Demo organisieren. Und das riecht nach Astroturfing. Das gibt also meiner Meinung nach auf jeden Fall ein abgesprochenes Vorgehen. Das geht ja so, da ist die IHK mit mehreren Webseiten vertreten oder zumindest Mitglieder, die da eng zusammenhängen. Es ist diese Agentur. Und interessanterweise ist ja jetzt gerade ein internes Schreiben der CDU auch veröffentlicht worden, die jetzt, nachdem das angelaufen ist, natürlich auch darauf mobilisiert, werden sie Facebook-Freund und dann auf die Seiten gehen. Das, meiner Meinung nach, stinkt es ganz schön nach Astroturfing.
Aber das Netz sortiert eigentlich ziemlich schnell Fälscher und echte Leute raus, hat man so den Eindruck. Können Sie das bestätigen?
Ja, also ich merke das immer, wenn man in Foren unterwegs ist zum Beispiel, dass es auch so eine Selbstreinigungskraft im Netz gibt, dass da Leute, die PR machen, eigentlich oft enttarnt werden. Und dass es da eben so eine Art selbstreinigende Kraft und auch so ein Gespür für Authentizität gibt. Also das ist sicher eine Chance, sowas aufzudecken. Andererseits gibt es eben auch sehr viele Möglichkeiten zu verschleiern, wer da dahinter steckt. Und deswegen kann ich eigentlich nur allen empfehlen, wirklich immer vorsichtig zu gucken, was ist das, und nicht alles gleich zu glauben.
Also nichts glauben. Wir werden aber auch ihm nicht sofort glauben und nochmal nachfragen bei Lobby Control. Das war John F. Nebel von Metronaut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zwei Quellen sind besser als eine. Am Telefon jetzt Elmar Wieger, der ist Referent bei Lobby Control in Köln. Lobby Control ist sozusagen spezialisiert darauf, Lobbyismus zu erkennen, auch seine täuschenden, tricksenden Spielarten. Stichwort Bahnprivatisierung. 2009, wo die Deutsche Bahn AG mit gefälschten Videostraßenumfragen im Netz Stimmung machen wollte für einen Kapitalzufluss von 2 Milliarden Euro. Bei Stuttgart 21 ist wieder die Bahn mit im Boot. Guten Tag, Elmar Wieger, ist man bei Lobby Control besonders sensibilisiert nach dem Motto, wer einmal fälscht, dem glaubt man nicht?
Sicherlich, die Bahn ist ein zentrales Unternehmen in Deutschland und natürlich haben wir da so eine kleine Historie mit der Deutschen Bahn. Was wir bei Stuttgart 21 aber jetzt genauer betrachten, ist die Bau- und Immobilienlobby. Neben der Verkehrspolitik ist das ja das zentrale Thema. Es werden innerstädtische Flächen frei, dadurch, dass der Bahnhof dann untertunnelt werden soll. Und die Baulobby ist also seit Generationen immer schon im Fokus, nicht nur für Lobbyismus, sogar auch für Korruptionsfälle und so weiter. Und da geschieht gerade im Moment sehr viel in Stuttgart, werden sehr viele Dinge publik und auch in den nächsten Wochen noch publiziert werden, soweit wir das beurteilen können. Und da schalten wir uns jetzt auch verstärkt ein. Ja.
Haben Sie denn schon Anzeichen dafür, dass da Unregelmäßigkeiten im Netz als Astroturfing bezeichnet stattfinden?
Bei der endgültigen Bewertung müssen wir im Moment vorsichtig sein, aber es gibt jetzt zumindest genug Indizien, um da mal genauer hinzugucken. Es reicht jetzt im Moment noch nicht aus, um das klar zu bewerten. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass einige Pro-Stuttgart 21-Initiativen eine Struktur aufweisen, die man aus anderen Straßenbauprojekten kennt. Also ich würde es mal als Vorfeldorganisationen bezeichnen, die nicht unbedingt direkt gesponsert oder gar geschmiert werden, sondern denen eine Struktur zur Verfügung gestellt wird, eine Struktur, die dann auch getragen wird von der Lobby. Aber möglicherweise sind das durchaus Bürger, die um ihre Arbeitsplätze besorgt sind. Das ist ja immer das zentrale Argument. Vielleicht Leute, die selber in Baufirmen beschäftigt sind, oder die Eisenbahnergewerkschaft Transnet ist auch immer sehr pro Bahn eingestellt. Da ist das Arbeitsplatzargument stark, und vielleicht sind wirklich viele Leute aus diesem Grunde in den Initiativen. Die Initiativen selber haben aber möglicherweise viel mehr Geld und viel mehr Einfluss als normale Bürgerinitiativen, eben weil sie auf diesen Lobbyisten-Background zurückgreifen können. So würde ich das Bild jetzt im Moment mal zeichnen. Das kann sich aber auch noch anders entwickeln.
Und dass da ja dem Anschein nach auch PR-Firmen ihre Meinung angeblich privat oder als Unternehmen unabhängig von ihren Auftraggebern ins Netz stellen, ist das ungewöhnlich?
Nein, das ist gar nicht ungewöhnlich. Das ist natürlich in dem Sinne ungewöhnlich, als dass es jetzt in einem politisch umkämpften Raum stattfindet. Und dass jetzt also versucht wird, Bürgerinitiativen, die ja nun mit bescheidenen Mitteln und mit Formen von Selbstorganisation, auch Hingabe agieren, jetzt versucht wird, was entgegenzustellen, was auf Bezahlung funktioniert. Also Söldner im Grunde sind das ja, die man da anheuert und die jetzt sich aber vielleicht auch besser auskennen, schönere Webseiten haben und professionellere Sprecher. Also es ist sozusagen ein ungleicher Kampf, wobei ich sagen würde, dass die Gegner des Bahnprojekts im Moment deutlich in der Vorhand sind, denn letztendlich sind Tausende von Bürgern, die selbst aktiv werden, immer noch mehr wert als ein Dutzend bezahlte Firmen mit PR-Profis. Aber gut, da müssen wir uns selber als Lobby Control raushalten. Wir beobachten im Grunde die Mechanismen. Und man muss sich schon fragen, wie legitim das ist oder was das über die demokratische Verfasstheit des Staates aussagt, wenn jetzt Befürworter nur noch mit bezahlten PR-Firmen in die Gänge kommen. Ja, das ist natürlich im Grunde ein Armutszeugnis.
Also dieser Begriff Astroturfing, der ist, also ich habe ihn zum ersten Mal in diesem Umfeld überhaupt gehört und wahrgenommen. Also dieses Graswurzel mit Kunstrasen als gefakte, als gefälschte Bewegung von unten zu charakterisieren. Ist das ein Phänomen, das es tatsächlich jetzt erst so auffällig gibt, oder haben Sie dafür andere Belege aus jüngster Vergangenheit?
Der Begriff kommt aus den USA, und da ist das ein lange bekanntes Phänomen. In Deutschland bin ich mir jetzt im Moment nicht so sicher, ob wir bislang das Phänomen noch nicht genügend untersucht haben und ob uns jetzt immer mehr Fälle auffallen, weil wir jetzt genauer hingucken, oder ob es nicht auch genauso breit ist wie in England und Amerika, bloß dass bisher niemand drauf geachtet hat. Also ich kann hier nur so ein paar Stichpunkte nennen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also ein sehr aggressiver und mächtiger Think Tank, hat halt seit 2002 zum Beispiel Botschaften in die ARD-Vorab Serie Marienhof eingeschleust. Das ist dann durch Journalistenrecherche aufgeflogen. Also die haben richtig Geld dafür gezahlt, dass Akteure dann Sätze sagen wie: Wenn ich nur wirklich will, werde ich schon eine Lehrstelle finden. Wer es richtig anpackt, der schafft es auch in Deutschland und so. Solche Dinge. Es gab natürlich diesen Bahnskandal, den Sie gerade schon erwähnt haben. Der ging halt so weit, dass halt gefälschte Leserzuschriften auf Online-Foren gepostet wurden von einer Agentur. Also das nennt man No-Badge-Activities, also Aktivitäten ohne Absender, ohne klar erkennbaren Auftraggeber. Es gibt so Sachen jetzt aus den USA, dass YouTube-Videos auftauchen, die halt sich über Filme lustig machen, wie Al Gores Klimakatastrophenfilm oder diesen Film Super Size Me, der sich mit McDonald's sehr kritisch auseinandersetzt, die halt auch von dann hintenrum von Agenturen bezahlt werden. Das ist im Grunde ein unüberschaubares Feld. Also die Dunkelziffer ist da wesentlich höher, als wir uns das im Moment vorstellen. Man müsste noch in die einzelnen Branchen reingehen. Also in der Pharma- und Chemiebranche sind das die Patientenorganisationen, also so eine Art Imitat von Selbsthilfegruppen, die sich um bestimmte Krankheitsbilder gruppieren. Und diese Krankheitsbilder werden oft auch medial gepusht, um dann letztendlich Medikamente zu verkaufen. Ich erinnere an diese Pfizer-Kampagne zu Viagra, wo dann halt hauptsächlich jetzt erstmal Potenzprobleme von älteren Männern thematisiert werden. Und man könnte sich dann auch vorstellen, dass dann so Selbsthilfegruppen zu diesen Themen in Städten künstlich erzeugt werden oder ins Leben gerufen werden. Also da gibt es ein sehr, sehr breites Feld. In der Waffenlobby müsste man da nochmal genauer hingucken, was diese ganzen Sportschützen nach den Amokläufen, die da immer gegen Waffenverschärfungen agieren, was es mit denen auf sich hat. Da sind wir im Moment mit unserem kleinen und gut wachsenden Verein gar nicht in der Lage, das alles zu bearbeiten. Ja, das ist eigentlich ein Riesenfeld.
Sie sind ja mehr oder weniger auf Spenden angewiesen, aber lässt sich dennoch, damit Ihre Arbeit sozusagen nicht ins Uferlose wächst, so etwas wie Hilfe zur Selbsthilfe organisieren, dass Sie vielleicht mal hier in diesem Gespräch so ein, zwei Grundregeln sagen, wie man Lobbyismus bzw. täuschenden Lobbyismus erkennt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also zunächst mal schärfen wir den Blick dafür, dass es sowas überhaupt gibt. Und wenn man jetzt davon schon mal gehört hat, wird man vielleicht beim Surfen im Netz oder auch beim Lesen von Zeitungen, ich würde da also gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen Zeitungen und Webauftritten, wird man vielleicht ein bisschen sensibler an die Sachen rangehen. Man muss sich natürlich immer fragen, wem nützt es, wem schadet es, wer könnte da auch wirtschaftliche Interessen haben, wer steht möglicherweise dahinter? Also verdächtig sind auf jeden Fall Initiativen, die anscheinend über viel Geld verfügen, aber die Quellen für ihr Geld nicht nennen, also die keine Transparenz auf ihren Seiten herstellen. Da würde ich schon dann genauer hingucken. Also wenn so Professionalität, viel Geld offenbar, also Manpower oder Know-how da sind und dann aber nicht klar ist, wo das Geld dafür herkommt, da wäre ich dann schon direkt mal vorsichtig.
Empfiehlt Elmar Wiegand von Lobby Control, zu erreichen unter lobbycontrol.de, ganz einfach. Vielen Dank für diese Information.
Ja, ich danke für Ihr Interesse. Longing is a thing I understand so well.
There's many things I know that I can. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich zum Thema Internet, Pornografie. Wie beeinflusst das vielleicht das sexuelle Verhalten unserer jugendlichen Kinder, aber auch inwieweit vielleicht uns selber, wenn wir mit medialen Köpfen durch den Alltag wandern? Das Radio 1 Medienmagazin mit Hardfee und der Cash Machine oder Hardfi, wie man will. Und mit dem angekündigten Thema der Internetpornografie am Anfang. Wir sind ja eingestiegen mit der Sendung von RTL 2. Da geht es ja richtig um Straftaten, darum, wie Kinder möglicherweise zu Kinderpornografie überredet werden oder überhaupt in Abhängigkeit von, in Anführungszeichen, sexuell behinderten Menschen kommen. Internetpornografie ist ein noch größeres Feld und ist offenbar jetzt nach jüngsten Forschungsergebnissen in der Lebenswelt von Jugendlichen angekommen. Das zeigen Expertenmeinungen zum Beispiel in dieser Woche bei einer Fachtagung des Forums Medienpädagogik in München. Pädagogen seien gefordert, lautete das Fazit der Referenten in ihrer Bildungsarbeit, mit den Jugendlichen das Thema sexualisierte Medieninhalte aufzugreifen und kritisch zu hinterfragen. Es war noch nie so einfach, an pornografische Medieninhalte zu kommen. Und das ist zumindest ziemlich erschreckend, wenn man dann sagen muss, wir sollten auf keinen Fall der Pornoindustrie die Erziehung unserer Kinder überlassen, so zumindest ist die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Petra Grimm von der Hochschule für Medien in Stuttgart, die die Studie Porno im Web 2.0 in München vorstellte. Man sollte überhaupt nicht Sexualität allein irgendwelchen Fremden überlassen, bin ich der Meinung. Das gilt nach wie vor und es galt auch schon früher. Und deswegen, ich begrüße ganz herzlich jetzt im Studio Beatrice Poschenrieder. Sie ist über die Medien an ihren jetzigen Job gelangt, nämlich Beraterin und Therapeutin für Liebe, Sex. Sie ist Buchautorin und Kummerkastentante, kennt sich also auf dem Gebiet der Sexualität auch gerade bei Jugendlichen sehr gut aus. Aber Beatrice, meine Frage, galt das nicht schon immer, dass Jugendliche, wenn sie in das Alter kommen, wo sie sich für das andere Geschlecht oder das eigene Geschlecht interessieren, dann erstmal auf fremdliche, bildliche Darstellungen ausweichen, weil im Elternhaus ja doch immer so eine Art gewisse Verklemmtheit existiert und auch der Reiz des Verbotenen, was machen die Erwachsenen eigentlich da, viel stärker ist als der plumpe Sexualunterricht?
Natürlich gab es das schon immer, dass Jugendliche neugierig waren auf sexuelle Bilder. Aber das, was wir damals in unserer Generation zum Beispiel noch zu sehen bekommen haben oder die Leute, die 10 Jahre nach uns in das Alter kamen, das ist harmlos gegen das, was die Jugendlichen heute sich reinziehen und zu sehen bekommen. Das ist so eine Fülle und eine Schwemme. Und das Problem ist, das Material, was die übers Internet hauptsächlich bekommen, das ist halt pornografisch. Das, was wir zu sehen bekommen haben, das war, wenn überhaupt pornografisch, dann nur soft. Ja, und das, was die Jugendlichen heute ganz leicht zu sehen bekommen, auch ohne Codierung und ohne Passwort und so weiter, das sind ja teilweise so schreckliche und gruselige Sachen. Und dadurch, dass es in so einer Masse kommt, wirkt es auf viele Jugendliche wie Normalität.
Aber auch vielleicht auch abschreckend, kann ich mir vorstellen.
Teils, teils. Also manche sind verstört. Das sind eher die Mädchen, die auch verstört sind, weil die natürlich auch körperlich in einer schwächeren Position sind. Aber zum Teil verstört es auch die Jungs. Also es ist schon krass. Es kommen teilweise in meine Kummerkisten 14-, 15-jährige Jungs, die in dem Alter schon Erektionsprobleme haben. Ja, weil sie verstört sind. Sie können nicht die Leistung bringen, wie das, was sie da sehen in den pornografischen Filmchen. Ja, oder sie denken, sie müssten was weiß ich machen. Oder sie kommen nicht so richtig an Mädchen ran und kriegen davon Komplexe, aber im Internet sieht es so leicht aus und so weiter.
Also es ist nicht eher die Störung, dass Kinder sozusagen etwas gezeigt bekommen, was behutsam gelernt werden muss, sondern es ist tatsächlich der Leistungsdruck?
Es ist unter anderem der Leistungsdruck. Es ist aber auch, dass im Internet, wenn man sich Pornosachen anschaut, man bekommt ein verzerrtes Bild von Sexualität. Pornosex ist ein völlig anderer Sex als realer Sex. Also vor allem junge Leute, die brauchen eigentlich viel Zeit, um sich ranzutasten an das Thema. Und die brauchen auch Behutsamkeit und Zärtlichkeit. Die Mädchen natürlich vor allem, aber die Jungs auch. Aber das, was Pornosex ausmacht, das ist ja, da fehlt das Gefühl, da fehlt die Behutsamkeit, die Vorsicht, ja. Und ganz viele Jungs, die sich sozusagen ihre Aufklärung aus dem Internet holen, aus Pornofilmchen, die denken dann, so diese grobe Form von Sexualität wäre das Wünschenswerte und das Normale. Und das machen die dann mit ihren Mädels. Das heißt, da wird nicht irgendwie viel gestreichelt und behutsam mal rangetastet, sondern das geht so ratzfatz und zack, bumm. Und
aber wie kann man das nun, also ich habe ja die Forderung der Medienpädagogen hier kurz erläutert, wie soll man denn dieses, ich sag mal, wahrscheinlich nicht aufzuhaltene Trend, wie soll der denn umgekehrt werden durch eine Medienerziehung? Also das sperrt sich ja doch irgendwie. Wenn ich mir vorstelle, man sitzt im Unterricht und kriegt dann vielleicht einen Pornofilm demonstriert und erläutert so mit dem Zeigestock, wo hier möglicherweise die Unterschiede zur Realität sind. Ist das nicht eher abtörend und bewirkt denn das Gegenteil?
Ich glaube nicht, dass ich im Unterricht jetzt einen Pornofilm zeigen würde, sondern ich glaube, ich würde, als wenn ich Lehrerin wäre, eher mit meinen Schülern Gesprächskreise machen, vielleicht sogar Mädchen und Jungs getrennt, weil die dann weniger Hemmung haben, über zum Beispiel auch Probleme oder offene Fragen zu sprechen. Und dann würde ich mit denen drüber reden, was ist eigentlich normale Sexualität, ja, im Gegensatz zu dem, was die sich da im Internet vielleicht reinziehen.
Was ist nun der Unterschied zwischen dem, was wir normal über die Medien vermittelt bekommen, immer wieder diese Bilder von Liebesszenen, die Künstler natürlich variieren, weil sie nicht immer dasselbe servieren wollen. Also ich sag mal, der Sex vor dem Kühlschrank mit dem Honig im Bauchnabel, führt er nicht ebenso zu völlig falschen, verzerrten Vorstellungen, die dann das Sexualleben außerhalb der Pornoindustrie auch irgendwie blockieren und zu Fehlbildung führt, sage ich mal, in der Wahrnehmung?
Also das, was in Filmen, im Kino oder im Fernsehen gezeigt wird, das ist absolut harmlos gegen das, was im Internet stattfindet, weil ein einzelnes Erlebnis, also eine einzelne Szene zu sehen, macht eigentlich nicht so viel. Das bleibt im Gehirn nicht so stark hängen und so einprägsam. Das Problem sind die Datenautobahnen, die geschaffen werden durch Wiederholungen. Es gibt viele Jungs, 14-, 15-jährige Jungs, die ziehen sich ohne Scheiß 2 Stunden am Tag Internetpornografie rein. Und da werden im Gehirn Datenautobahnen geschaffen, ja. das prägt sich dermaßen stark ein, dass die das ewig nicht mehr rauskriegen, wenn überhaupt jemals in ihrem Leben. Während so eine einzelne Szene im Film oder im Kino oder so.
Na, das sind ja nicht nur einzelne Szenen, das ist ja auch nach meinen Vorstellungen ja doch schon eine Datenautobahn, weil Hollywood auch eine bestimmte Art, je nach gesellschaftlicher Tabubrechung, mal so küsst und mal so küsst. Also man versucht ja doch immer in den Filmen, das entdeckt man dann auch, zuerst dieser Filmkurs, dieser verklemmte und jetzt dieses doch sehr freizügige und ausgewalzte Liebesleben, was teilweise ja um die Filmhandlung drumherum gestrickt wird, um natürlich auch Zuschauer zu bekommen, das ist ganz klar. Aber immer wieder jeden Abend, ich glaube 3 Stunden fern sieht der Normalbürger jeden Tag und das die Woche mit solchen Bildern natürlich nicht ständig, aber das meinen Sie nicht, dass dann auch die partnerschaftliche Beziehung darunter dann doch irgendwie leidet, weil man immer versucht, den Klischeevorstellungen, die sich auch beim anderen Partner im Kopf zementieren, dann gerecht zu werden?
Also ich habe ja bei meinen Internet-Kummerkästen schon im Verlauf der 11 Jahre, die ich das mache, 17.000 E-Mails bekommen mit teilweise ausführlichen Schilderungen, wo mir ganz junge und auch ältere Leute ihr Liebesleben und ihre Probleme schildern. Und ich hatte, glaube ich, noch nie jemand dabei, der jetzt darüber geklagt hätte, dass seine Sexualität schräg ist wegen Sachen, die er im Fernsehen sieht. Aber ganz viele berichten über negative Folgen durch Internetinhalte.
Ja, das müssen wir erstmal hier so stehen lassen. Das ist Stoff für ein Buch, glaube ich. Beatrice Poschenrieder hat auch ein Buch geschrieben, aber erstmal nur zu dem Thema, was heißt nur, Sex für Faule und Gestresste, auch ein Problem, das sicherlich abendfüllend ist. Ich bedanke mich ganz herzlich. Internetpornografie ist in der Lebenswelt von Jugendlichen angekommen. Das ist die Erkenntnis einer Fachtagung diese Woche in München.
Der Medienskandal der Woche.
Radio 1 Medienmagazin. Während sich heute Abend bei der Preisverleihung zum Deutschen Fernsehpreis ein Eklat im Vorfeld schon angedeutet hat, die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer soll den Fernsehpreis bekommen und einige fragen sich, ob die technische Übertragung eines Vorgangs allein schon fernsehpreisverdächtig sein kann, gab es bei der Verleihung des Leipziger Medienpreises gestern Abend einen Eklat ohne Vorwehen. Obwohl man sich das hätte denken können, dass die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi keine offene Sympathie für den dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard zeigen kann oder auch der iranische Dissident Akbar Ganji, den wir hier im Medienmagazin auch schon einmal im Interview vorgestellt haben. Aber ausgerechnet Kurt Westergaard erhielt gestern in Leipzig den Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien. Aber Sympathie oder sogar lobende Worte für Westergaard, der mit seiner Karikatur von Mohammed mit einer Bombe unter dem Turban die islamische Welt provozierte, der ja wie kürzlich hier berichtet auch den M100-Preis in Sanssouci erhielt. Sympathie, das haben die Veranstalter der ersten internationalen Medienkonferenz in Leipzig offenbar erwartet. Ebadi blieb jedoch der Verleihung fern. Ganji reiste ab. Der ebenfalls prämierte afghanische Journalist Sayed Yaqub Ibrahimi kritisierte die Preisübergabe an Westergaard in seiner Rede. Die 2005 erschienene Karikatur wie auch die anschließenden gewaltsamen Proteste in der islamischen Welt seien eine extreme Handlung. Sie hätten zu Missverständnissen geführt, die den Kampf afghanischer Journalisten um Pressefreiheit erschwert hätten. Am Telefon jetzt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Sie sind Vorsitzender des Stiftungsrates der Leipziger Medienstiftung, die diesen Preis seit 2001 vergibt. Das Kopfschütteln über die Konstellation der Preisträger und Gäste ist deutlich über Leipzig hinaus zu vernehmen. Wie sehen Sie es selbst?
Ja, wir wussten, dass wir hier in eine durchaus schwierige Situation hineinkommen könnten, haben das auch sehr intensiv diskutiert. Wir vergeben diesen Medienpreis ja zum 10. Mal und meist an 2 bis 4, in der Regel in den letzten Jahren an 3 Persönlichkeiten. Aber uns schien keine Alternative dazu. Wir hatten also lange aus den eingereichten Vorschlägen ausgewählt und es spitzte sich auf diese 3 Personen zu. Im Falle von Westergaard muss man sagen, dass wir Westergaard ja nicht ehren wegen des Inhalts seiner Karikatur. Ich will es also ganz deutlich, so wie ich es auch gestern Abend in meiner Rede formuliert habe, sagen, persönlich halte ich diese Karikatur für geschmacklos. Es ist eine Häme über Religion, die in der Tat viele, viele Menschen verletzt. Aber er ist natürlich zu achten aufgrund seiner Haltung zur Meinungsfreiheit. Wissen Sie, wir stehen auch in Europa und auch in Deutschland für Werte ein, dass das freie Wort und das freie Bild einen ganz, ganz hohen, sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und wir können nicht zusehen, dass Menschen wegen einer Meinungsäußerung, ob sie mir gefällt oder nicht, dann bedroht werden, mit dem Leben bedroht werden, dass Anschläge ausgeführt werden, dass Herr Westergaard seit 2005 im Prinzip unter ständigem Polizeischutz leben muss, mit gepanzerten Limousinen fährt. Und darum geht's. Es geht darum, wie hat es Voltaire gesagt, dass auch wenn ich nicht deiner Meinung bin, ich dich aber bis zum Tode verteidigen werde, dafür, dass du die andere Meinung haben kannst. Das wollten wir deutlich machen und uns war sehr wohl bewusst, dass es hier zu Spannungen kommen könnte. Aber aus Sicherheitsgründen konnten wir auch nicht vorher kommunizieren. Auch das wurde uns von allen zuständigen Stellen untersagt, etwa mit Frau Ebadi oder mit Herrn Ganschi, dies im Vorfeld zu besprechen. Ich denke, Ibrahimi hat sehr, sehr gut reagiert. Er hat wunderbar formuliert, dass er nicht einverstanden ist, dass er auch ein Problem hat mit diesem Preis. Aber das ist Meinungsfreiheit und das ist Auseinandersetzung und das ist ziviler Umgang mit dem Dissens.
Nun sind ja beide, also Frau Ebadi und Herr Westergaard, geeignet, Sie haben es gesagt, in diesem Kontext von Demokratie und Pressefreiheit zu stehen, als Symbol vielleicht sogar einzeln. Aber warum jedoch nicht beide zusammen?
Ja, diese Verletzung des religiösen Gefühls ist für Frau Ebadi natürlich auch unter Umständen ein Angriff auf ihre eigenen Möglichkeiten im Iran zu wirken. Denn es entsteht ein Bild über den Westen in diesen islamisch geprägten Ländern, die es geradezu für viele, viele Bevölkerungsgruppen schwer macht, den Westen in seiner Liberalität überhaupt zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt der Auseinandersetzung. Das haben wir zu respektieren. Ich hätte natürlich mich sehr, sehr gefreut, wenn wir dies öffentlich hätten thematisieren können durch die Anwesenheit. Habe aber Verständnis dafür, dass Frau Ebadi, aber auch an Herrn Ganschi Sorge haben, dass sie selbst in eine ganz schiefe Situation kommen.
Es waren, so kann man schon sagen, Misstöne gestern Abend. Und wie gesagt, es gibt auch den Begriff Eklat. Taugt dieser Eklat als Symbol vielleicht für das Missverstehen zwischen westlicher und islamischer Welt? Oder hat hier einfach die Jury, sage ich mal, nicht das nötige Feingefühl aufgebracht, das im Vorfeld erkennen zu können?
Also das Feingefühl war sicherlich da. Und wir haben das diskutiert. Und ich denke, die Entscheidung ist dennoch richtig. Um es deutlich zu sagen, Wir müssen auch mit unseren Werten und Überzeugungen sehr offensiv umgehen. Und ein 75-jähriger Mann wie Kurt Westergaard, der mit dem Leben bedroht wird und dem man Gewalt antun will, der braucht unseren Schutz und der braucht damit auch unsere Auszeichnung. Und genauso bin ich voller Hochachtung, ja voller Bewunderung für die Haltung eines Journalisten wie Ibrahimi, der in Afghanistan nicht mehr öffentlich auftreten kann, mit dem Tode bedroht wird, weil er dort den Finger in die Wunden legt und den Warlords und den Taliban auf die Finger schaut. Ich denke mal, das ist unsere westliche Vorstellung von Meinungsfreiheit. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn wir auch diesen Diskurs dann über die Grenzen hinweg führen können. Und ich glaube, dass das auch ein Anfang ist. Also ich sehe sozusagen nicht den Eklat. Ich sehe die Möglichkeit, genau diese Fragen miteinander zu diskutieren und in eine Verständigung darüber zu kommen, wie es auch jetzt gerade aktuell just um diese Preisverleihung herum bei dem Medienkongress geschieht. Und wir planen darüber hinaus, dass wir in den nächsten Jahren dieses Thema weiterverfolgen, bei Kongressen, auch bei unserer Demokratiekonferenz in Leipzig. Also ich denke, dass Leipzig ein Ort ist, wo man auch aus den Erfahrungen von 1989 heraus genau solche Fragen des freien Umgangs, des grenzüberschreitenden zivilen Miteinanders trotz Dissens, trotz kultureller Unterschiede sehr gut diskutieren kann. Aber ich persönlich habe kaum einen anderen Vorschlag, als die Diskussion zu eröffnen, das Gespräch zu suchen, den Dialog zu suchen. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass es auch gelingen kann. Zuversichtlich stimmt nicht, zum Beispiel die versöhnende Geste von dem afghanischen Journalisten Ibrahimi gestern Abend, der am Schluss seiner Rede und auch seiner Kritik an der Preisverleihung zu Westergaard gegangen ist und öffentlich sagt, ich habe großen Respekt vor ihm.
Sagt Burkhard Jung, er ist Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und zudem auch noch Vorsitzender des Stiftungsrates des Leipziger Medienpreises. Und er sagt es am 9. Oktober 2010, 21 Jahre nach der berühmten Montagsdemo in Leipzig. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Herr Wagner.
Und ob es ein Eklat gibt bei der deutschen Fernsehpreisverleihung, die in diesen Minuten so in den Zielkorridor gerät. Das können Sie morgen im Fernsehen sehen, in der ARD. Im Ersten um 21.45 Uhr gibt es die Aufzeichnung von heute. Jetzt gibt es eine Live-Sendung. Olli Massef wieder mit der Dancehall. Und den Podcast zur Sendung dann wieder am Sonntag. Und vergessen Sie nicht,
Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Aber noch nicht ausschalten, hier beginnt der Podcast Bonustrack mit einem Rücksturz wieder in die Vergangenheit des Medienmagazins. Denn bereits am 2. Mai 1999 berichtete das Medienmagazin vom Kampf gegen Kinderpornografie vor 11 Jahren. Und 4 Monate später widmete es sich nochmal dem Thema Sexualität bei RTL 2 am 12. September 1999. Aber hören Sie selbst. Sie hören Radio 1, das Medienmagazin Der Apparat. Die wohl abscheulichsten Auswüchse der wachsenden Internetkultur lassen sich wohl am einfachsten am Beispiel der Kinderpornografie versinnlichen. Holger Bruns traf sich mit einem Spezialisten, der unmittelbar damit konfrontiert ist. Und wie wir gleich hören werden, geht es auf diesem Sektor mit Vehemenz weiter, obwohl das Europaparlament am 12. April den Ratsentwurf zur Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet ohne weitere Änderungen angenommen hat. Der Maßnahmenkatalog wurde maßgeblich von der Arbeitsgruppe für polizeiliche Zusammenarbeit erarbeitet.
Lutz Helpke arbeitet als Webseitenprogrammierer und kennt deshalb die Tücken der Suchmaschinen, mit denen man das gigantische Informationsangebot im Internet durchforsten kann. Nicht alle Suchergebnisse sind jedoch nützlich, manche sind sogar kriminell.
Ja, Kinderpornografie, ne? Kleine Kinder, kleine Mädchen, die sich da irgendwie mit nacktem Oberkörper und noch weiter ausgezogen als Sätzen irgendwo auf der Bettkante gesessen haben. Und das war dann adressiert meinetwegen unter Sport oder sowas, nicht? Mit bewusst falscher Überschrift. Aber die Spezialisten, die halt auf sowas abfahren, die finden dann ihre Inhalte.
Solche Zufallsfunde haben schon so manchen Netty ins Schwitzen gebracht, denn die Produktion von Kinderpornos geht nicht ohne den sexuellen Missbrauch von Kindern. Der Bremer Staatsanwalt Jürgen Schmund.
Die Suche allein ist ja noch nicht strafbar, sondern strafbar ist der Besitz und natürlich erst recht die Einspeisung von Kinderpornografie ins Internet. Und wer, das sagt das Gesetz eindeutig, kinderpornografische Schriften, Bilder und alles Vergleichbare damit besitzt, riskiert eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.
Die Strafverfolgungsbehörden sind von Amts wegen verpflichtet, gegen Kinderpornos vorzugehen. Aber nicht jeder hält das für effizient. Selbst ernannte Netcops recherchieren auf eigene Faust im Netz, um der Polizei Beweise zu liefern. Matthias Gast ist einer dieser Kinderpornojäger.
Ich bin durch Zufall in Hamburg in einem Sexshop auf sowas gestoßen. Es war eigentlich keine Kinderpornografie, das war mehr so an der Grenze des Erlaubten. Es reicht nicht aus, dass ein Kind nackig ist. Ich habe nun viele Sachen gesehen, dass Kinder miteinander Geschlechtsverkehr haben. Man fängt an bei Oralverkehr, Analverkehr. Ich versuche rauszufinden, wer sowas herstellt. Wenn man die Bilder ständig sieht, sich sowas anguckt, dann ist es einem irgendwann egal. Ich meine, ich schlafe kaum noch, ich esse kaum noch. Das ist dann irgendwann nicht mehr wichtig. Im Moment denke ich überhaupt nicht an mich.
Inzwischen werden die Staatsanwaltschaften mit Hinweisen auf Kinderpornos im Internet überhäuft. Eine eigens eingerichtete Meldestelle der Computerzeitschrift CT erlaubt es jedem Surfer, die Schmuddelbilder anonym den Strafverfolgungsbehörden auszuhändigen. Die Anonymität schützt die Netties vor Ermittlungsverfahren, denn auch der kurzzeitige Besitz von Kinderpornos bleibt strafbar. Nicht jeden indes ficht das an. Der Kinderpornojäger Matthias Gast hat sich längst über das gesetzliche Verbot hinweggesetzt und glaubt nun fest daran, für eine gute Sache zu kämpfen.
Wenn die Arbeit was gebracht hat, dann ist es mir egal, wie ich bestraft würde, weil dann war es die Sache wert.
Der Apparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.
Wenn irgendetwas schief geht oder einfach was in die Hose geht, wenn Ihnen etwas Spanisch vorkommt, dann heißt es, Achtung, RTL 2.
Achtung, RTL 2.
RTL 2. Ich glaube, hier bin ich richtig.
Der Kanzler als gepierste Puppe, ja, das scheint, wie wir diese Woche bestürzt zur Kenntnis nehmen mussten, bei Gerhard Schröder eben nicht zu stimmen, dass alles richtig ist. RTL 2, von der Pfui-Zeitung als Pfui-TV bezeichnet, schlug mit der sogenannten Erotik-Show Piep die entsprechenden Medienwellen, die uns schlechterdings es unmöglich machen, daran vorbeizusenden. In Kürze hier das personifizierte Kontrollgremium der Privaten, die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen am Telefon.
Zu Beginn hatte ich es schon verraten. Wir haben heute auch noch einen Überraschungsgast in meiner ersten Sendung. Ein Mann, um den mich sicher jeder Moderator im deutschen Fernsehen beneidet. Er ist ein Mensch, der politisch keine Geheimnisse mehr hat. Allerdings weiß niemand, aber auch absolut keiner etwas über sein erotisches Vorlieben. Und genau deshalb freue ich mich besonders auf dieses Interview. Jetzt hier live bei Piep aus dem Kanzleramt, Herr Schröder.
Ja, der Kanzler als gepierste Puppe mit weiblichen Brüsten in einem Erotikmagazin, befragt von einer ablesenden Laienmoderatorin, entfachte nicht nur die Diskussion um peinliche, unoriginelle Texte, sondern stellte in letzter Konsequenz die Frage, wer schützt uns vor solchem Flachfunk? Unabhängig davon, ob jeder Einzelne die Frage nach der Witzigkeit für sich an der Stärke der Lachsalven ablesen kann, unterliegen sexuelle Darstellungen im Fernsehen einer besonderen Kontrolle. Hat die hier versagt, denn der Kanzler prüft rechtliche Schritte gegen RTL 2. Es gibt die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, FSF, mit ihrem Geschäftsführer Joachim von Gottberg an der Spitze. Sie schützen aber eigentlich nur die Jugend und nicht den Kanzler, oder, Herr von Gottberg?
Wir schützen die Jugend und nicht den Kanzler. Man kann natürlich darüber nachdenken, ob solche Sendungen auch jugendbeeinträchtigend wären. Das wären sie dann, wenn sie zum Beispiel den Eindruck vermitteln würden, Menschen seien beliebig austauschbar. Es gäbe zwischen Menschen, die sexuellen Verkehr hätten, keine Emotionen und so weiter. Das bebildert, sodass der jugendliche Zuschauer das Gefühl hat, hier handelte sich um eine abgebildete Realität. Alles das ist bei dieser Sendung überhaupt nicht der Fall. Um Jugendschutz geht es hier sicherlich nicht. Das fängt schon damit an, dass die Puppe sozusagen hier eindeutig als Kanzler zu erkennen ist. Es ist eindeutig zu erkennen, dass es sich hier um ein fiktives Gespräch handelt. Es wird ganz klar, es handelt sich hier um Blödeleien, nicht um ernst gemeinte Dinge. Das heißt nicht, dass es nicht möglicherweise aus Persönlichkeitsrechten juristisch relevant werden könnte. Darüber kann man diskutieren, aber jugendschutzrechtlich sicherlich nicht.
Aber juristisch ist das Abbilden von Intimitäten und vom Intimleben ein besonders zu schützendes Gut. Darin sind sich, glaube ich, die Juristen einig. Bei der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen hat man bisher darauf verzichtet, also das auch zu prüfen. Warum?
Naja, weil es hier nicht um Jugendschutz geht. Zunächst mal muss man sehen, Jugendschutz ist immer etwas, was am Rande der Zensur sich befindet. Allein deshalb muss man schon sehr vorsichtig sein. Hier geht es um Dinge, die indirekt zumindest mit Politik zu tun haben, mit öffentlicher Meinung zu tun haben. Da muss man mit Jugendschutzdingen ganz vorsichtig sein. Es sei denn, dass es hier wirklich um ganz massive Verletzungen von Jugendschutzbestimmungen geht. Das würde ich bei dieser Sendung auf jeden Fall verneinen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ich die Sendung für rechtlich unbedenklich halte. Aber Jugendschutz trifft hier sicherlich nicht zu. Man muss halt überlegen, dass man im Printbereich zum Beispiel den Deutschen Presserat hat, ein Gremium, das jenseits oder sagen wir mal auf der Schwelle zwischen Dingen, die man darf und Dingen, die man rechtlich nicht darf, entscheidet, auch dann, wenn sie rechtlich vielleicht noch nicht relevant sind. Ich denke, dass hier so etwas angezeigt wäre, das wäre, glaube ich, das beste Mittel, um eine solche Sendung dann möglicherweise als nicht sendbar oder gegen bestimmte Grundsätze verstoßend aus dem Programm herauszuschmeißen oder in Zukunft nicht mehr senden zu dürfen. Aber mit Jugendschutz, wie gesagt, hat das hier nichts zu tun.
Sie stehen einem Gremium vor, das sich nennt Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen. Könnte man in die Freiwilligkeit nicht auch den Schutz überhaupt der Intimsphäre und überhaupt der menschlichen Ehre mit aufnehmen? Oder ist das eher unrealistisch?
Natürlich realistisch. Es wäre möglicherweise auch sinnvoll, gerade dann, wenn das Fernsehen, wie es zurzeit ja der Fall ist, eigentlich das Leitmedium ist. Die Printmedien sind weiterhin wichtig, aber im Grunde beziehen die Menschen ihre Informationen, auch ihre Unterhaltung weitgehend aus dem Fernsehen. Insofern wäre das sicherlich sinnvoll. Es ist im Augenblick noch nicht gemacht worden. Wenn man es täte, ob man das dann an unsere Stelle, die sich ja mit Jugendschutz beschäftigt, die sich ja eigentlich mit ganz anderen Themen beschäftigt, also mit fiktionalen Filmen, mit Serien, TV-Movies etc. anbinden sollte, das halte ich für zweifelhaft. Aber zumindest denke ich, so etwas wie den Presserat auch im Bereich des Fernsehens wäre durchaus sinnvoll.
Nun könnte man ja auch der Auffassung sein, dass möglicherweise der Markt so etwas regelt, also wie heute in der Bild am Sonntag nachzulesen ist, ist der Moderatorin ein üppiges Geld abhandengekommen, weil eine Werbefirma abgesprungen ist, weil sie sich mit diesem Image nicht in Verbindung bringen lassen will. Wäre das eine Möglichkeit?
Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Es ist natürlich so, dass eine Sendung immer ein Image hat und mit diesem Image praktisch Werbung und damit Güter verkauft. Wenn die werbetreibende Industrie sagt, das ist uns ein Umfeld, was wir geschmacklich nicht für in Ordnung halten, damit wollen wir uns nicht identifizieren. Wir glauben nicht, dass sozusagen das Image, das diese Sendung vermittelt, für unser Produkt gut ist, dann würden sie ganz schnell solche Dinge im Fernsehen nicht mehr finden. Insofern ist das sicherlich ein Weg, der theoretisch möglich ist. Nun muss man natürlich sehen, der Markt entwickelt aus sich heraus keine Moral. Das heißt also, eine Werbefirma guckt immer darauf, wie viele Leute zugeschaut haben, wie bekannt dadurch das Produkt geworden ist. Und wenn das funktioniert, wenn genügend Leute zuschauen, dann ist das Grund genug, um weiter zu werben. Also ich habe hier nicht sehr viel Hoffnung oder nicht sehr viel begründete Annahme, dass dies demnächst häufiger passiert und dadurch solche Sendungen oder solche, wie ich finde, Ausrutscher und Geschmacklosigkeiten unterbunden werden können.
Sie sind zurzeit in Stockholm, waren bei einem Kongress. Wenn Sie jetzt wieder nach Deutschland reisen, wird das Thema Piep irgendwie auf die Tagesordnung kommen? Oder denken Sie, dass das jetzt mit den Medienwellen und mit den Statements im Fernsehen abgetan ist? Also der Produzent oder besser gesagt der Darsteller, der Gerhard Schröder imitiert hat, sagt, das ist eine Geschmacksfrage. Kann man das sozusagen jetzt damit bewenden lassen?
Natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich finde es nicht besonders hilfreich, wenn Politiker auf diese Art und Weise desavouiert werden. Zumal ja jeder zwar erkennt, dass es sich hier um Satire handelt, aber man natürlich dahinter immer irgendeinen wahren Kern vermutet. Also ich finde, man soll Politiker auf der politischen Ebene behandeln, man kann sie kritisieren, wie auch immer, aber in dem Augenblick, in dem es um die Intimsphäre geht, sollte man das lassen, insbesondere dann, wenn es hier gar keine konkreten Anhaltspunkte gibt. Also bei Clinton war das was ganz anderes, das hatte eine öffentliche Bedeutung, aber in diesem Fall bei Schröder, das ist ja eine völlig fiktive Angelegenheit, das sollte man, denke ich, lassen, da sollte man Sensibilität behalten. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass allein die Sendung nicht nur das Problem ist, sondern auch die Art und Weise, wie es dann in der Presse aufgearbeitet worden ist und dadurch ja eigentlich einem viel weiteren Kreis von Menschen und Zuschauern bekannt geworden ist. Das fängt dann immer so an, sie machen es ja auch so ein bisschen, die Bild-Zeitung hat es sicherlich auch gemacht, dass man Zitate bringt, damit die Sache weiterhin veröffentlicht und dann sich moralisch darüber erhebt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um eine solche Sendung bekannt zu machen. Das heißt, jeder merkt, da war etwas gelaufen, was das Publikum offenbar interessiert, was Aufmerksamkeit erregt und wir hängen uns dann an, indem wir es dann hinterher moralisch für schlecht halten. Also ich denke, Geschmacklosigkeiten sollten da bleiben, wo sie sind. Man sollte sie nicht noch pressemäßig dann erheblich bekannter machen. Wir werden sicherlich intern darüber diskutieren und uns die Frage stellen, ob wir da in solchen Dingen tätig werden können. Wir werden auf jeden Fall RTL 2 in diesem Fall einen kleinen Rat geben, bei diesen Dingen etwas vorsichtiger zu sein.
Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht moralisch erhoben, weil es ist ja auch schon fast eine Woche oder genau eine Woche zurück und klappern jetzt nur noch mal vertiefend nach. Schönen Dank erstmal Joachim von Gottberg von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Tschüss.